Moin Leute und herzlich willkommen zur 25. Folge der Bully Nerds und damit natürlich auch zum 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und mit dabei ist wie immer natürlich auch wieder der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Wir sind heute ziemlich spät. Es ist jetzt tatsächlich schon Mittwoch, der 13., während wir das hier aufnehmen, was einfach an einem Montagsspiel und einem vollen Terminkalender liegt. Aber das hat auch, was eine Mannschaft heute angeht, einen sehr großen Vorteil, weil da wurde auch europäisch schon gespielt. Es hat sowieso jede letzte Woche schon mitbekommen, Frankfurt hat unentschieden gegen Inter Mailand zu Hause gespielt. Und ja, Schalke sage ich schon, Dortmund ist relativ wieder erwartet. Heute Abend spielen die Bayern und gestern hat Schalke gespielt. Und das trifft sich ziemlich gut, weil Schalke ist auch die erste Mannschaft, über die wir heute reden wollen. Die mussten am Wochenende nach Bremen und haben in Bremen 4-2 verloren. Man muss im Großen und Ganzen aber eigentlich sagen, dass das Spiel eigentlich sogar, ich möchte schon fast sagen, sehr gut angefangen hat. Zumindest aus Schalker Sicht, die in den ersten 15 bis 20 Minuten eigentlich komplett am Drücker waren. So lange, bis Bremen ein bisschen aufgedreht hat. Und auch das 1-0 machen in der 26. Minute. Und kurz danach trifft aber Bremen dann direkt zum Ausgleich. Geht dann in der zweiten Halbzeit, in der sie viel stärker sind als Schalke, dann 2-1 in Führung, macht auch noch das 3-1. Und nach einer Standardsituation, weil viel mehr bei Schalke jetzt auch nicht wirklich zusammengeht, 2-3. Anschlusstreffer, aber dann in der Nachspielzeit trifft Hanik zum 4-2 und das ist dann auch das Endergebnis. Und ja, Tedesco, das galt ja schon so ein bisschen als Tedescos letzte Warnung, letztes Warnungsspiel, wie auch immer, schafft in die höchsten Töne gelobt, so hoch wie es auch ging, weil er gemeint hat, wir haben zwar verloren, aber das war ein anderer Einsatz, das war ein anderer Kampf. Und den, um da gleich drauf zu sprechen zu kommen, haben sie dann gestern nicht gezeigt, denn man ist sang- und klanglos mit sage und schreibe 7-0 gegen Manchester City ausgeschieden.
Was jetzt auch zu erwarten war, verlieren, dass sie ausscheiden, aber nicht in der. Und ja, das Faszinierende an dem Spiel ist ja, also es war wahrscheinlich mit einer der besten Schalker Leistungen. Aber es ist halt trotzdem nicht gereicht gegen den Bremen, das nicht mal seinen besten Tag hatte. Und da hast du schon gemerkt, der Mannschaft fehlt was. Er fehlt vor allem auch was im letzten Jahr, weil diesmal nicht mal sagen kannst, dass Schalke im Gegensatz zum letzten Jahr halt irgendwie war nicht das 1-0 gemacht hat und sich dann irgendwie durchgemogelt hat. Nee, die haben es 1-0 gemacht, haben sich dann aber 3 Tore gefangen. Und ja, dann noch das 4. noch dafür gemacht. Und also merkst du schon ganz klar einfach den Unterschied, dass Schalke schlechter ist. Oder ja, also das ist nicht nur mehr schiefläuft, sondern Schalke auch wirklich Qualität verloren hat. Ja. Und wenn du dann denkst, dass du so eine Leistung ja zumindest mental auf die aufbauen kannst, erst und zwischendurch City gehst da völlig unter und dann denkst du dir auch so das kannst du wahrscheinlich dann auch nicht ausblenden und denken, ja, wir haben in Bremen gut gespielt. So, nee. Glaube ich dann nicht und ich meine jetzt im nächsten Spieltag gegen Leipzig zu Hause wird es auch schwer. Also natürlich gegen Leipzig vielleicht auch ein 0-0 spielen, aber selbst das schwer zu sehen und sobald Schalke irgendwie versucht, was nach vorne zu machen, die da sich auch wieder welche fangen.
Ja. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch, also A, muss ich ganz ehrlich sagen, die Schalker sind ja jetzt nicht, also es ist ja jetzt schon ein bisschen bekannt, dass sie auch gerne mal relativ zeitnah auf eine Leistung reagieren, um Leute irgendwie rauszuwerfen oder sonst was. Die haben ja auch ein bisschen Trainerkarussell gehabt die letzten Jahre. Es ist bis jetzt noch nichts gekommen, dass Tedesco definitiv raus ist. Ich gehe mal sehr stark davon aus, die werden auch noch das nächste Spiel mit ihm machen. Weil ich Schalke einfach so einschätze, dass wenn sie ihn jetzt wirklich hochkant hätten rauswerfen wollen, dann wäre das 7-0 gestern der Zeitpunkt gewesen. Dann hätte es, glaube ich, heute Morgen schon längst geknallt. Vielleicht will man aber auch erstmal wieder zurück nach Gelsenkirchen fahren und die Leute oder die Vereinsführung setzt sich heute erst zusammen, heute Abend noch oder heute Nacht.
Naja, es hieß ja, das ist keine Jobgarantie.
Ja, also es, aber also dieses.
Aber wenn du ihn rausfährst, machst du es vermutlich auch eher nach Leipzig, aus dann Aachen.
Ja, gehe ich auch sehr stark von aus. Weil es auch wieder ziemlich undankbar ist, einem Interims oder einem neuen Trainer dann quasi Leipzig vorzusetzen, wenn du ja auch Hannover hast, mit denen du quasi dir eher ein Erfolgserlebnis holen könntest als neuen Trainer und auch als Mannschaft, um quasi den Trainereffekt mitzunehmen. Schalke muss jetzt natürlich, also wir sagen eigentlich schon seit gefühlt 10 Spieltagen, Schalke muss aufpassen, aber jetzt sind es wirklich nur noch 4 Punkte Rückstand
ja, auf
Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Ja, und ich gehe da vollkommen d'accord, weil du es gerade schon gesagt hast, also Schalke ist im Abstiegskampf. Und das mit Pauken und Trompeten mittlerweile. Vor allen Dingen, nachdem man sich auch am letzten Spieltag ja schon 4-0 hat abfrühstücken lassen, jetzt zwar eigentlich besser gespielt hat, aber wie du schon sagtest, so ein 7-0 bei Manchester City, das vergisst du nicht.
Also das, ja. Da bin ich echt gespannt, was da personell passiert. Und
ja, und Bremen hat so ein bisschen die Hausaufgaben.
Große Probleme. Ja, ich meine, Bremen ist Hausaufgaben. Gegen ein verzweifeltes Schalke muss man dann auch eben gewinnen. Ne?
Mhm.
Erlebt, dass zum Frankfurt Probleme in Nürnberg hatte oder so. Offenbar sich schwer getan hat. Kann auch mal unangenehm sein, aber Bremen immer noch ungeschlagen Rückrunde. Auch mal wieder mit einem Sieg aus.
Ja.
Die haben sie zwar nur gegen die unten drin. Und vielleicht sogar unzureichend, weil da auch sehr gut Stuttgart dabei war. Wo dann halt so ein bisschen die Limitierung vielleicht von Bremen durchscheint. Aber Platz 9, wo sie jetzt aktuell stehen, eben auch Bremens Gebiet sein.
Ja, ich glaube auch, dass man, also ich meine, klar, man ist natürlich jetzt durch die 3 Punkte wieder so ein bisschen an 3 Punkte an einem respektiven Europa League Platz dran. Aber von der Leistung her sehe ich das nicht. Das Problem ist, die nächste Mannschaft, zu der wir kommen, die ist momentan auf Platz 7. Und durch die Leistung, die die am Wochenende abgerufen haben, sehe ich da genauso wenig, dass die auf einem Champions Europa League Platz landen könnten oder bleiben könnten. Denn das ist der VfL Wolfsburg. Die mussten nach München und ja, also du wirst uns ja jetzt gleich einiges zu dem Spiel erzählen, aber ich sag mal so, ich nehme schon mal vorweg, das werden langsam, wenn man Bayern-Wolfsburg hört, in München werden das langsam Hamburger Verhältnisse.
Ja, ich soll viel dazu erzählen.
Naja, du wirst uns bestimmt irgendwas dazu erzählen, aber ich meine, ich weiß auch, man kann das Spiel eigentlich mit einem Satz zusammenfassen.
Ja, also da wäre ich jetzt echt Branche, wenn man 6-0 Bayern fertig Wolfsburg völlig ab, total bei Wolfsburg Mannschaft. Und Seite hat halt Lewandowski mal wieder zu seiner Form oder seine hat mal abgerufen.
Ja.
Und ja, also das irgendwie ist schon so ein Kandidat für hohe Niederlagen. Bayern. Letzte Saison da, glaube ich, nur unentschieden gespielt haben. Aber so einige hohe Niederlagen von passt dann da ins Bild und dem vielleicht auch letzt etwas einfacher 2-0 in Gladbach auch ein Sieg da. Ordnet vielleicht Wolfsburgs wirkliches Potenzial ein und vielleicht dann auch nicht die schlechteste Entscheidung, Labbadia zu entlassen. Wird sich zeigen, der Vertrag wurde ja zumindest nicht verlängert, das heißt nach der Saison gehen sie Wege. Und auf der anderen Seite Bayern natürlich mit einem insofern wichtigen Erfolg, dass Tabellenführer sind.
Genau. Als das Torverhältnis aufgeholt haben.
So weit verbessert.
Ja, punktgleich, aber mit 2 Toren in Führung. Also, Es war auch, das muss man aber auch wirklich dazu sagen, also mal ganz abgesehen davon, dass Wolf, also ich möchte eigentlich bei Wolfsburg nicht mal sagen, dass die Fußball gespielt haben, sondern die waren eigentlich ein Sparringpartner, eine Trainingsmannschaft, weil da gar nichts ging. Also ich glaube, ich kann mich an insgesamt ein oder zwei Fernschüsse erinnern und das war's. Und ja, die Bayern haben stellenweise aber auch wirklich dann etwas aufblitzen lassen, was man die letzten Monate auch gar nicht gesehen hat, fand ich. Weil sie endlich mal eine Mannschaft hatten, die ihnen quasi auch den Raum dazu gegeben hat und auch durch die Antileistung von Wolfsburg sie auch dazu angestachelt hat. Weil es ging dann, die Tore sind nicht nach irgendwelchen individuellen Einzelaktionen gefallen, sondern das war wirklich, die haben zusammengespielt. Da waren Kombinationen dabei, bei dem einen Lewandowski-Tor zum Beispiel und so. Also es war gerade im Angriff ein ganz, ganz anderes Bayern-Spiel, als man es die letzten Wochen gesehen hat. Und ist auch in der Höhe mehr als verdient. Also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, Wolfsburg kann noch froh sein, dass das nicht 8 oder 9-0 geworden ist, eigentlich. Aber
ja, also
wenn man so
ein dass du da über einen unglücklichen Spielverlauf reinrutschst, wenn natürlich drei Tore erst in der Schlussviertelstunde gefallen sind, aber das...
Ja, und wenn wir dann noch an letzte Woche denken, wo du Wolfsburg ja das Können für Europa so ein bisschen, ich will es nicht sagen, abgesprochen hast, aber wo du sagst, das ist immer noch nicht die Mannschaft, die du in der festen Europa-League-Qualifikation siehst, gehe ich nach dieser Leistung hier heute vollkommen d'accord. Also es ist keine Schande, in München zu verlieren und es ist auch keine Schande, 2 oder 3-0 in München zu verlieren, weil die fängst du dir mal schnell. Aber 6-0 und auch wie, also ich sag mal so, wenn Joshua Kimmich nach einer Flanke, die gefühlt 15 Sekunden in der Luft ist, ein Kopfballtor macht, dann machst du irgendwas falsch. Also, ich will ihm seine Kopfballstärke nicht aberkennen, aber jetzt mal im Ernst, keine Ahnung, der ist wie groß, 1,70 oder so, 1,75? Der ist jetzt kein Riese. Und der Ball ist, wie gesagt, also du kannst gefühlt zur Bank gehen, einen Schluck trinken und wieder zurückkommen und der Ball ist immer noch in der Luft und keiner kriegt das wegverteidigt. Also, ja,
also es ist, oh, da müssen wir auch nicht reden, also das war
ein Totalausfall.
War wirklich Totalausfall und kann sein, dass Wolfsburg natürlich jetzt noch, weil zwei der nächsten drei Spiele gegen Kellerkinder sind, kann das, eine ist jetzt zu Hause gegen Düsseldorf, das gucken, ob sie dann gewinnen, aber halt durchaus nochmal einen Stretch, wo sie vielleicht nochmal Punkte holen. Das heißt, sie können sich dann noch etwas halten, aber ob es dann langfristig reicht, um vor. Also ich
mich auch. Also ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Wie gesagt, die Bayern haben mit dem 6-0 Dortmund überholt. Die mussten natürlich nachziehen von den Punkten her. Das ist auch das nächste Spiel, was wir haben. Und die haben Stuttgart zu Gast gehabt. Und naja, Dortmund gewinnt 3-1. Man muss jetzt auch wirklich dazu sagen, das würde ich jetzt wirklich mal in die Kategorie Pflichtsieg, wenn du Meister werden willst, einordnen. Jetzt darf man dazu nicht vergessen, Dortmund hat sich ja schon das ein oder andere Mal gegen Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen schwer getan. Und ja, Alcacer hat mal wieder getroffen nach 7 Spieltagen. Die erste Halbzeit, also Dortmund war eigentlich durchgehend klar die bessere Mannschaft. In der ersten Halbzeit ist dann aber nicht viel passiert, weil man aus dem, was man hatte, nichts gemacht hat. Man geht dann durch einen absolut berechtigten Foul-Elfmeter mit 1-0 in Führung. Das Einzige, was man hier vielleicht sagen kann, ist, dass direkt vor dem Foul, was zum Elfmeter geführt hat, es war eine Videoschiedsrichteraktion.
Weil da ist da beim Video Foul quasi Strafraum war.
Genau. Freistoß gekriegt. Genau, richtig. Das ist schon. Und die Stuttgarter wollten aber, weil es vorher eine Berührung eines Stuttgarters mit der Hand am Ball gab, wollten die Stuttgarter aber anstatt dem Foul-Elfmeter einen Freistoß haben, weil die Aktion vor dem Foul im Strafraum war, Darauf hat sich der Schiedsrichter aber nicht eingelassen. Die haben gesagt, nee, das war keine absichtliche Berührung mit dem Ball. Also habe ich auch selten erlebt bis jetzt, dass ein Trainerteam fordert, Moment mal, das war ein Handspiel von uns, wir wollen den Freistoß gegen uns, damit es
keiner... Was meinst du, was hätten die protestiert, wenn das denn schon nicht gewesen wäre?
Aber hallo.
War kein Absicht hier.
Ja, deswegen ist es... Nee. Und dann nach einer Standardsituation hat Dortmund die Zuordnung komplett verloren und hat eine Sekunde gepennt und plötzlich steht es 1-1 nach einem Kopfball von Kempf. Dadurch, dass Dortmund aber durchgehend eigentlich, wie gesagt, bis auf diese eine Situation, die klar bessere Mannschaft war und das zu Hause auch sauber runtergespielt hat, hat dann Alcacer irgendwann sein Tor gemacht, 2-1, und in der Nachspielzeit hat dann Pulisic noch das 3-1 draufgelegt, was auch, wenn man den gesamten Spielverlauf nimmt, vollkommen in Ordnung geht. Man hat nicht zu Null gespielt gegen Stuttgart. Das sollte man sich vielleicht ein bisschen ankreiden. Aber letzten Endes so oder so. Man ist jetzt wieder gezwungenermaßen in der Verfolgerrolle. Aufgrund der Tordifferenz, die die Bayern am Wochenende einfach gespielt haben. Für Stuttgart, man hatte jetzt am letzten Spieltag 5-1 gespielt. Ich glaube, das konnte jeder einordnen. Die Höhe des Sieges, weil es gegen den richtigen Gegner ging. Jetzt ist natürlich klar, du guckst, dass du in Dortmund so viel mitnehmen kannst, wie geht. Man hat es in der ersten Halbzeit eigentlich auch gut gemacht. Dortmund war die bessere Mannschaft, aber man hat es halt irgendwie alles immer noch verteidigen bekommen und hat gut zugestellt. Und kämpft sich richtig schön zurück zum Ausgleich, fängt dann das 2-1 und macht dann halt auch für den erneuten Ausgleich. Und ob du dann das 3-1 noch kriegst oder nicht, ist in dem Moment dann auch. Hilft jetzt natürlich so weit gesehen erstmal gar nichts. Die beiden Verfolger spielen allerdings einen Tag später. Man muss jetzt quasi ein bisschen drauf achten, aber selbst sollte Hannover die 3 Punkte holen, wäre man trotzdem immer noch auf dem Relegationsplatz. Also man verliert den Relegationsplatz jetzt nicht. Verpasst aber auch so ein bisschen die Chance, an Augsburg vorbeizuziehen. Das wäre nämlich mit dem Sieg drin gewesen, wobei die Frage ist, man verpasst die Chance, aber ist das eine Chance, die man überhaupt hatte, oder hat man sich hier eigentlich einigermaßen gut verkauft, ist wenigstens nicht untergegangen, weil man muss ja auch schließlich eventuell nochmal aufs Torverhältnis gucken.
Ja, also ich glaube, du hast ja wirklich, die haben ja eine Stunde die Tür gehalten hinten und dann eben erst durch sagten Elfmeter das erste Tor kassiert. So, ja, also war vom Dortmunder Seite so ziemlich ähnlich zum Nürnberg-Spiel, fand ich. Dass du halt dieses Mal den Elfmeter bekommen hast und das auch als wenden konntest. Nach dem Ausgleich war ich skeptisch, ob Dortmund das noch gewinnt. Haben sie dann doch noch hinbekommen, weil er Kassa mal wieder trifft. Also es ist. Ich meine, Dortmund hat jetzt gewonnen gegen so eine Mannschaft, die sich einstellt, hat aber auch wieder arge Probleme gezeigt. Ja, von Stuttgarter Seite, wenn du das eine Stunde lang halt echt so gut machst und dann auch wirklich nur durch einen Elfmeter blöd nach hinten gerätst, dann nochmal zurück, dann nicht so ein bisschen ärgerst, dass du da keinen Punkt mitgenommen hast. Ich glaube schon.
Ja,
aber
denke ich auch.
Seite natürlich nicht unbedingt eingeplant. Also, klar, jeder Punkt ist wichtig, aber dann muss zu Hause gegen Hoffenheim.
Ja, was jetzt auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt nicht so unfassbar unwahrscheinlich ist, dass man das gegen Hoffenheim irgendwie hinbekommt.
Punkt nicht, also.
Ja, genau. Aber ja, man. Ich glaube, man hat sich dafür, dass auch wir, das müssen wir ja auch so sagen, diese Mannschaft quasi schon, man ist geneigt dazu zu sagen, man hat sich schon fast aufgegeben gehabt zwischendrin. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, wenn du 60 Minuten lang gegen Dortmund die Null hältst und das so gut verteidigst, dann hast du auch erstmal nicht so viel falsch gemacht. Und wenn du dann natürlich auch noch so ein bisschen das Spielpech hast, es ist, wie es ist. Unentschieden, torlos, haben wir auch beim nächsten Spiel. Und das ist Leipzig gegen Augsburg.
Ja, auch.
Ja, weil es unentschieden torlos in der ersten Halbzeit war, das sollte eine.
Ach so.
Das sollte das eine krasse Überleitung bezogen. Sein, Mann.
Ja, ich habe nicht verstanden, dass es nur auf die erste Halbzeit bezogen.
Ja, ach, dann ist 3-1 verkackelt gewesen.
Und los.
Ist verkackelt gewesen. Ja. Aber ja, Leipzig und Augsburg brennen sich mit 0-0. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was wir über dieses Spiel sagen sollen, weil es einfach kein gutes Spiel war. Also, das war so ein richtiges 0-0, wo man sagt, da brauchst du gar nicht einzuschalten.
Ja, ich kann durchaus Augsburg loben. Ich weiß nicht, wie viele Ausfälle die hatten. Zweistellige Anzahl. Dann geht er hin und halt wirklich Schwäche von Leipzig aus. Thema haben gegen Team einstellen und den Ball hochwegschlagen. Ja. Gegen Nürnberg gemerkt. Spiel da gut. Dann schafft er mal hin. Hast du gegen Stuttgart gemerkt, wo 3-1 gewonnen haben, aber doch arge Probleme hatten. Gegen Frankfurt zu Hause und auch jetzt wieder gegen halt hat dem da echt die Mittel gefehlt, weil halt am gefährlichsten in Umschaltsituationen, was bald ein Team das Spiel machen will, unglaublich gefährlich macht, aber der Plan B ist dann nicht so richtig da. Du im Spiel wieder gemerkt, natürlich Torchancen waren schon da und vermutlich geht das Spiel nicht immer 0-0 aus, wenn du das immer neu beginnst, aber war jetzt auch nicht so, dass ja sich wir haben 500%ige vergeben, sondern war auch eine relativ gute Defensivleistung.
Und Kobel hatte einen sehr guten Tag, das kann man auch
ja,
mal dazu.
Ja, der war stark. Mal wieder. Sehr stark. Gute Winter.
Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man dass wir da schon gesagt hatten, ja, gerade bei den Torwartproblemen, die Anfang der Saison hatten, sehr gute Verpflichtung, hat sich gelohnt, ja. Kann man nur unterschreiben. Genau. Ansonsten, wie gesagt, es ist ein 0-0. Leipzig kann sich damit jetzt quasi vor Gladbach halten, auf jeden Fall, auch wenn Gladbach gewinnen sollte im 18:30-Spiel und weil man dann eben punktgleich wäre. Ja, und für Augsburg im Abstiegskampf ist jeder Punkt wichtig, egal wie du ihn holst. Also von daher, man hätte hier vielleicht, also ich bin keiner, der dann irgendwie sagt, ja, da kannst du dich ärgern, weil da wäre ja auch noch Lucky Punch-mäßig irgendwie so eine Ecke hätte ja mal reinfallen können oder so. Aber ich glaube, wenn du im Abstiegskampf damit anfängst,
Punkt in Leipzig ist, glaube ich, ist gar nicht so schlecht, zumal das ja auch wirklich entscheidend sein kann, weil dieser Punkt einen 3 Punkte vor Stuttgart bringt mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Das heißt, selbst bei, wenn Stuttgart mal gewinnt und selber jetzt verlieren sollte, bleibt man halt noch vor dem VfB. Also das kann kein unwichtiger Punkt sein, je nachdem, was für eine Punkteausbeute die beiden Mannschaften noch insgesamt hinlegen. Bis jetzt wirklich quasi einen Spieltag vor Stuttgart.
Es ist eigentlich egal, wie du die Punkte kriegst. Im Abstiegskampf sind sie immer wichtig.
Eben.
Deswegen. Ich würde sagen, wir kommen zu zwei Mannschaften, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich würde jetzt auch wirklich einfach mal so weit gehen, speziell nach diesem Spieltag. Und zwar ist das Freiburg gegen Hertha. Und die Hertha konnte schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr in Freiburg gewinnen. Verliert auch am Wochenende 2-1. Nachdem sie erstmal 1-0 hinten lagen und sich wieder zurückgekämpft haben, in der zweiten Halbzeit dann aber erst. Ansonsten war das ein ziemlich neutralisiert im Mittelfeld. Es gab aber trotzdem auch noch die ein oder andere Chance, aber es ist halt keiner reingefallen, bis dann Ibisevic sein Tor gemacht hat, nachdem die Freiburger Abwehrkette einmal komplett zu langsam war. Und dann ist was passiert, was ziemlich kurios ist, finde ich zum Beispiel, weil das jetzt das zweite Mal hintereinander für Hertha BSC Berlin passiert ist. Und zwar hat der Torschütze Ibisevic danach ein paar Minuten später, 5-6 Minuten später, ein Eigentor geschossen. Und das ist ja letzte Woche in Mainz schon mal genauso passiert. Mit Stark, der erst ein Eigentor geschossen hat und dann aber zum 2-1 Siegtreffer getroffen
Hertha,
hat.
Ja.
Für die Hertha, genau. Diesmal aber andersrum, denn diesmal hat quasi dieses Eigentor von Ibisevic dafür gesorgt, dass man verliert, denn Freiburg bringt das Ganze bringt das Ganze gut nach Hause. Und ich sag mal so, man steht jetzt bei 30 Punkten. Man steht punktgleich mit Mainz, 7 Punkte vor Schalke und 11 Punkte vor dem Relegationsplatz. Man sieht, wie Christian Streich nach dem Abpfiff gefeiert hat und auch nach dem Tor gejubelt hat, war das für die das Spiel X, weil jetzt wissen sie, Abstiegskampf ist vorbei für diese Saison. Also ab jetzt, Ziel ist erreicht, jetzt kommt nur noch die Kirsche auf der Torte, mal gucken, wie viele Punkte man noch holt. Weil ich glaube, dieses Jahr reichen tatsächlich 30 Punkte.
Wahrscheinlich. Also ich meine, es sind noch 9 Spiele, Stuttgart müsste jetzt dann noch 11 Punkte holen in 9 Spielen. Das auch waren erst noch Spiele gegen Schalke, Augsburg und Hannover? Nee. Oder irgendwen war noch dabei. Dabei sind, das sehe ich die nicht mehr tun. Und ja, 30 Punkte werden reichen und ich glaube, aber Freiburg war auch schon vorher mit dem Abstand, glaube ich, nicht so wirklich drin im Abstiegskampf. Den habe ich auch schon vorher sowieso zugetraut, dass die mehr Punkte holen als alles, was da unten noch drin ist. Und das haben sie halt hier wieder gezeigt. Auch wenn sie vielleicht nicht die bessere Mannschaft insgesamt waren, hat es dann halt die Effektivität bei Standards und mithilfe von Ibisevic gereicht, dass man hier 3 Punkte im Breisgau behält. Und Hertha auf der anderen Seite, das ist schon wirklich ziemlich kurios. Und auch vielleicht wie hier, wie bei Wolfsburg, merkst du dann einfach, dass da was fehlt. Insgesamt, wenn du dann die 2 Standard-Gegentore fängst, eins davon noch selber reinmachst, das reicht dann halt nur fürs Mittelfeld.
Ja, man ist halt jetzt auch so langsam auf der Zielgeraden, also im quasi dritten Drittel der Saison. Und man merkt halt auch einfach, Berlin hatte halt diesen unfassbar guten Start und hat aber dann diesen Knacks weggehabt und ist dann nicht mehr weggekommen. Das ist so dieses typische, da verließen sie ihn.
Ja, jetzt kommt auch Dortmund, danach musst du nach Leipzig. Also das jetzt in den nächsten 2 Spieltagen sieht es dann auch nicht unbedingt besser aus. Von daher, ja, ich glaube, absolut. Europa entfernt sich so langsam von der Erde. Auch wenn es nur 4 Punkte sind, aber es ist halt, ja, ich tue mich schwer, da wirklich Hertha da drin zu sehen.
Der Spielplan sagt nicht, dass man da jetzt noch so viele Punkte holt für mich, bin ich ganz ehrlich.
Ja, zumindest mehr Punkte als Bremen, Hoffenheim und Wolfsburg. Ja, das ist ja auch immer die Bedingung.
Genau. Ja, aber das da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht mehr so wirklich klappen wird. Und es ist alles in allem ein vielleicht etwas glücklicher, aber auch verdienter Sieg für Freiburg, die zu Hause, glaube ich, immer eklig zu bespielen sind, würde ich zumindest so sagen. Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, bei dem Eigentor, eigentlich springt ja ein Freiburger Spieler direkt vor Ibisevic hoch und also der plant ja jetzt nicht, diesen Ball zu köpfen. Der kriegt den ja, der wird ja, ich will nicht sagen, der wird angeschossen, aber er kriegt den halt nicht mehr übers Tor gedrückt. Und es ist halt so, wenn er mit dem Kopf nicht dran geht, dann fällt der Ball ins lange Eck und dann war's das. Also,
ja, es ist halt auch so ein bisschen schlimmer im eigenen Strafraum, ne? Also wenn du dann einen Innenverteidiger hast, der wird dann natürlich A, mit seinem Gegenspieler hochspringen, aber auch B, halt gucken, was mache ich, wenn der nicht an den Ball kommt.
Ja.
Und eben. Ibisevic wirkte so ein bisschen, als hätte er da keine Ahnung, oder? Guckt nicht richtig hin, springt halt nur irgendwie mit seinem Mann da hoch und dann fliegt ihm halt der Ball mehr oder weniger in den Kopf und geht dann rein. Das ist halt auch einfach
Bad Luck.
Es ist auch einfach Bad Luck zu einem gewissen Teil, ja.
Ja, absolut. Also wenn du sonst nichts mehr zu dem Spiel hast, ich muss ganz ehrlich, wir sind heute sehr schnell,
aber es ist auch, ne, also ich meine, was soll man sagen, ne? Weil Bayern schießt Wolfsburg halt ab, ja. Ne? Bayern schießt halt Wolfsburg ab, wie Bayern Wolfsburg abschießt. Leipzig gegen Augsburg, da ist halt nichts passiert. Und jetzt hier hast du Freiburg-Hertha, so ein Spiel mit einem Eigentor, wo halt auch so ein bisschen der Zufall reinkommt. Also das ist, ich tue mich schwer aus den, also ich tue mich ja generell schwer aktuell die Bundesliga zu tippen, aber ich tue mich jetzt mittlerweile auch sehr schwer aus den Spielen wirklich was rauszulesen, die wir haben.
Da bin ich auch vollkommen bei dir, weil, also wir hatten auch diesen Spieltag
Und wir haben ja noch nicht mal das Spiel besprochen, wo man wirklich einfach sagen kann, Kapitäne zu mir, jeder darf einmal würfeln.
Genau, ungefähr, richtig. Ne? Und vor allen Dingen, es kommt ja auch noch ein Spiel, wo es auch eine nochmal eine knifflige Situation, ne, zwar richtige, aber knifflige Situation gab, vom Schiedsrichter gespannt. Also wir haben nicht mal so große Videoassistenten oder Videoschiedsrichterprobleme gehabt dieses Wochenende oder so, sondern eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, bis auf zwei, drei Sachen, die halt jetzt in den Spielen noch kommen, war es ja sogar schon fast ein relativ ruhiger Spieltag.
Ja, und dazu kommt halt auch noch, dass es mittlerweile auch echt schon wieder ein bisschen her ist. Ne? Also wenn man Mittwoch aufnimmt, dann ist halt, ja, dann musst du auch zum Spielverlauf nichts mehr sagen. Ne? Das
eben,
ist
da ist auch vieles gesagt. Das ist auch,
ist auch schon vieles gesagt. So.
Spielverlauf besprechen wir jetzt von Mainz und Gladbach. Gladbach muss nach Mainz und tut sich, so wie du das vorhin auch schon gesagt hast, über Dortmund, die sich auch gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld oder aus dem Tabellenkeller sehr, sehr schwer getan haben, tut sich auch hier Gladbach sehr schwer gegen Mainz. Also es geht auch 0-0 in die Halbzeitpause. Man neutralisiert sich gegenseitig. Es gibt Chancen auf beiden Seiten. Bis dann nach einem, ich glaube, dass es irgendwie, es war dann auch eine abgefälschte Standardsituation oder irgendwie sowas, die dann Elvedi vor die Füße fällt und er hält die Picke drauf. Also war jetzt auch kein wirklich schön rausgespieltes Tor oder so. Das wird dann zum 1-0 für Gladbach. Und Gladbach muss dann ganz ehrlich sagen, Mainz ist dann nochmal richtig angerannt und hatte auch noch die ein oder andere Chance, die auch eigentlich vielversprechend war. Aber da hat dann vielleicht im Abschluss, wenn man dann mal einen Abschluss aus der Drehung hatte, hat dann mal so ein bisschen das Glück gefehlt und dann hier mal 5 cm am Pfosten vorbei und so. Und ich glaube, alles in allem hätte man das 1-1 gemacht, wäre es wirklich verdient gewesen. Weil keine der beiden Mannschaften jetzt wirklich besser war als die andere und beide Mannschaften ihr Für und Wider hatten, sage ich jetzt mal. Aber in dem Fall holt Gladbach sehr glückliche 3 Auswärtspunkte und bleibt damit, wie ich das schon gesagt habe, eben gerade natürlich auch an Leipzig dran. Zwar immer noch auf Platz 4 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, aber man hat auch Frankfurt immer noch auf zu dem Zeitpunkt dann 6 Punkte auf Abstand gehalten und Frankfurt muss jetzt nachlegen am Sonntag gegen Düsseldorf. Am Montag gegen Düsseldorf.
Ja,
und,
also, ich muss ja sagen, wir hatten ja die letzten Wochen über Gladbach in wenig positivem Sinne gesprochen, mit einem Punkt aus 4 Spielen. Heimserie ist gerissen mit 2-0-3 Niederlagen gegen Hertha und Wolfsburg. Und ja, dann dieses 1-5 gegen Bayern. Und im Vergleich zu den Spielen muss ich fast sagen, dass Gladbach vielleicht seine schlechteste Leistung gebracht hat. Wenn man jetzt vielleicht mal die zweite Hälfte gegen Bayern ausklammert, aber so vom Spielerischen her fand ich das wirklich ziemlich schwach. Natürlich hatten sie ein paar Chancen, aber das Tor ist ja dann auch wirklich eher durch Zufall gefallen und Mainz halt, ja, mit haben viel aufs Tor geschossen, aber das waren auch oft Fernschüsse und irgendwie hat so richtig gefährlich waren die dann auch nicht. Dann hat so vielleicht so ein bisschen die Problematik gezeigt, dass Mainz halt ja nicht die torgefährlichste Mannschaft ist. Ich meine, 27 Tore ist halt außerhalb der Abschiedsränge auf einem Level mit Schalke. Ansonsten ist da keiner drunter. Dann reicht es halt für eine Gladbacher Mannschaft, die jetzt da vielleicht das nötige Selbstvertrauen hat, um halt Spiele auch mit gutem Fußball zu gewinnen. Vielleicht gegen Freiburg.
Ja. Aber auch hier für Mainz gilt, man hat zwar jetzt verloren, man hatte aber auch schon vorher die 30 Punkte. Man sollte trotzdem am Ball bleiben, um quasi so sich mit Freiburg in der Mitte so ein bisschen festzusetzen und dann ist gut. Weil
ist natürlich jetzt schwierig, weil du 2 Auswärtsspiele in München und Bremen hast, aber ja.
Ja, man sollte jetzt halt einfach nur gucken, dass man nicht so krass untergeht und vor allen Dingen auch sich vielleicht mit einem Auswärtsspiel in München oder einem Spiel in Bremen sich da halt auch nicht so runterziehen lässt. Also ich sehe es schwieriger als für, also ich, klar, die haben genauso viele Punkte wie Freiburg. Ich würde auch sagen, mit dem Abstiegskampf hat man grundsätzlich nichts zu tun. Allerdings gebe ich Mainz einfach nicht diese ja, wie sagt man das, diesen Punch und diese Willensstärke, die Freiburg stellenweise oder sehr oft an den Tag legt, um das auch wirklich so weit selbst zu glauben, dass man das jetzt einfach sicher zu Ende fährt. Also Mainz wäre, wenn man sich es kaputt redet, tatsächlich so ein Kandidat dafür, wo man sagt, die haben zwar 30 Punkte, aber jetzt lass die mal zweimal hintereinander gewinnen und zweimal hintereinander verlieren und dann werden die nervös und dann nicht, dass du dann nochmal unten mit reinrutscht und bis zum letzten Tag zittern musst. Ich glaube nicht,
dass ja, da also ich meine, muss ja schon sagen, bis auf den Sieg gegen Schalke waren das jetzt 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen, darunter auch gegen Augsburg oder in Augsburg das 3-0. Also es ist klar, war das jetzt bis auf Schalke halt alles einstelliger Tabellenplatz, aber es ist, und Augsburg natürlich, ne, bis auf die zwei einstellige Tabellenplatz. Aber, ja, ich meine, Mainz haben da ihre Punkte geholt, wo sie holen müssen, gegen Stuttgart und Nürnberg und Schalke. Jetzt, das muss man schon auch sagen, ist das nicht der einfachste Spielplan, wenn du quasi hintereinander gegen Gladbach, Bayern und dann noch in Bremen spielst. Aber, ja, du hast recht. Also, das ist, es ist irgendwie bei Freiburg nochmal ein bisschen was anderes, weil die jetzt auch zuletzt irgendwie besser in Form sind. Aber auch Mainz wird diese Niederlagenserie vermutlich bald enden. Und dann werden die noch, keine Ahnung, 4 Punkte holen oder so. Das wird dann ganz locker
reichen. Ich wollte gerade sagen, so 4 oder 6 Punkte, wenn sie die noch holen, ist alles. Aber wie gesagt, man darf sich halt jetzt, man darf einfach nur nicht mehr nervös werden. Jetzt
du darfst ja nicht so in Hannover verlieren, da drin irgendwann. Oder
ja, das dann ist, also das sind Punkte, die muss man jetzt einfach mit einberechnen.
Ja, ich meine, Mainz ist immer mal für Unentschieden gut.
Ja, das stimmt. Wir haben die Mannschaft, die du vorhin schon mal angesprochen hast, die für ein Unentschieden gut ist, als nächstes, und zwar ist das Hoffenheim. Die hatten Nürnberg zu Gast. ja, und es ist quasi genau das, was du auch vorhin schon mal ganz kurz angerissen hast. Man hat sich schwer getan gegen Nürnberg.
Ja, ziemlich.
Es gibt da eine Sache, die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so ganz verstehe. Also man muss auf jeden Fall erstmal, da können wir aber gleich drüber reden, man muss aber erstmal sagen, dass man also Hoffenheim geht 1-0 durch einen Handelfmeter in Führung, der auch meines Erachtens nach auch als Handelfmeter gegeben werden konnte. Das war vollkommen
ja, man muss ja sagen, er zieht die Hand weg, aber sie ist so angewinkelt und wenn man die Hand halt anwickelt, dann steht die schon weiter ab, als wenn man die jetzt quasi ausstreckt und dann an sich anlegt.
Ja.
Also das war schon ein bisschen dämlich und dann kann man das auch als Handelfmeter heben.
Eben. Und dann kommt Nürnberg, ich glaube, nach einer Standardsituation. War es eine Standardsituation?
Nee, es war keine Standardsituation.
Gar nicht. Das war einfach nur eine Flanke, eine flach reingespielte Flanke, ja. Kommt zum 1-1 und ich glaube, bei Hoffenheim haben sie sich schon alle die Köpfe übereinander geschlagen oder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und dann macht Kramaric in der 70. Minute durch einen Schuss mit der Hacke quasi das 2-1 und das wird dann bis zum Ende hin verwaltet und Nürnberg hat da jetzt nicht mehr wirklich die Chance nochmal, also man hätte auch nochmal die Chance gehabt, das Unentschieden noch holen zu können, weil man einfach auch nochmal die ein oder andere, jetzt nicht unbedingt hochklassige, aber man hatte noch die ein oder andere Torchance, aber es war jetzt einfach nichts dabei und zum Schluss hin
ja, muss auch schon sagen, das auch war schon doch durchaus verdient für Hoffner.
Ja, ja, also
die mit Sicherheit nicht die beste Leistung gebracht haben, aber doch schon deutlich stärker als Nürnberg war.
Genau, also bin ich vollkommen d'accord. Da es war nicht die beste Hoffenheimer Leistung, die wir bis jetzt gesehen haben, aber es war auf jeden Fall immer noch besser als das, was Nürnberg gemacht hat. Was ich nur nicht verstehe.
Ja.
In der wievielten Minute war es? Ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Ich meine, es müsste die zweite oder dritte Minute gewesen sein. Bekommt Kramaric schon mal einen
Elfmeter.
Einen Elfmeter zugesprochen, genau. Der wird dann allerdings vom Videoassistenten oder beziehungsweise der Videoassistent sagt, hier, guck's dir nochmal an. Der Schiedsrichter nimmt den korrekterweise wieder zurück, weil es eine Schwalbe war. Da muss ich dann aber ganz ehrlich sagen, muss Kramaric da nicht gelb für sehen?
Das also, ist eine gute Frage.
Es ist für das mich ist nämlich eine relativ klare Schwalbe, weil es gibt nicht mal einen richtigen Kontakt.
Also, Kontakt. Ja, ist halt, ne,
also du kannst halt immer sagen, wenn der Kontakt wenigstens da war, dann kann man halt sagen, okay, hat sich fallen lassen, das ist zu wenig. Aber wenn es gar keinen Kontakt gibt und der Spieler einfach hinfällt, dann ist das für mich
ein Ich habe jetzt die Zeitlupe nicht gesehen, um zu gucken, ob der irgendwie im Gras hängen geblieben ist oder ob der sonst irgendwie ganz leicht noch irgendwo berührt wurde. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, ich meine, da müsste, also verstehe ich jetzt gerade auch nicht, warum es da nicht gelb gab. Kann ich
also das, das ist nämlich für mich tatsächlich eine Fehlentscheidung dann. Wenn auf einer nicht gegebenen gelben Karte rumreiten, solange es jetzt sowas ist wie, ne? Aber wenn es wirklich überhaupt keinen Kontakt gab oder er auch nicht irgendwo im Rasen hängen geblieben ist, sondern er einfach gemerkt hat, da kommen zwei Spieler angerutscht, ich springe jetzt mal im richtigen Moment, damit das gut aussieht, dann ist das für mich klar gelb. Und dann sehe ich das hier tatsächlich als eine Fehlentscheidung. Aber wir können ja mal gucken hier, was schreiben sie denn zu Christian Dingert? Nur 3,5. Die Fehleinschätzung bei Kramaric Faller zu korrigieren. In der vierten Minute, richtig, diese Schwalbe sollte man jedoch auch ohne Hilfsmittel erkennen, den Handelfmeter zu geben. Richtig, kein Foul für Joe Linton zu pfeifen, vertretbar. Blablabla, aber hier steht auch nichts, dass jemand anders. Also
ich meine, muss irgendwie davon ausgegangen sein, dass das, dass er irgendwie was gespürt hat, wo er dachte, dass es der Gegner ist und sich dann entsprechend fallen lässt. Das ist ja keine Schwalbe, ne? Schwalbe ist ja wirklich nur, wenn du dich einfach fallen lässt und dass irgendwas war. Also, ja, Schiedsrichter, also vermutlich eine Fehlentscheidung, aber zumindest erklärt sie sich mir nicht. Es ist aber, ja, ich kann es nicht beantworten, aber ich glaube letztlich, es ist natürlich immer ärgerlich, weil ich finde, dass Schwalben einfach, ja, also müssen einfach bestraft werden, um sie halt irgendwie halt zu eliminieren. Wenn du das schon in VAR Video Assistant hast, dass du sie entdecken kannst, dann musst du sie auch wirklich bestrafen. Von daher etwas ärgerlich, dass das hier verpasst wurde, aber daran führt, glaube ich, jetzt.
Also da wird jetzt nichts dran kaputt gehen oder so. Aber
nee,
mir war das nur mal aufgefallen.
Kramaric hat zwei gelbe Karten bisher gehabt, wenn ich das richtig sehe. Also das wäre jetzt ein dritte gewesen. Das wäre jetzt auch nicht für eine Sperre wahrscheinlich noch groß relevant geworden. Von daher, ja.
Ja. Wir kommen tatsächlich schon zum vorletzten Spiel. Und zwar ist das der Sonntagabend. Und hier ist das erste, das ist das Spiel, was du eben gerade angesprochen hast. Ja. Wo man auch einfach für das Ergebnis die Kapitäne hätte wechseln, würfeln lassen können. Denn ein absolut verrücktes Spiel. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ich hatte jetzt nicht geplant, das Spiel zu gucken. Es geht nämlich um Hannover gegen Leverkusen. Es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich gesagt habe, oh, da muss ich unbedingt vor dem Fernseher sitzen und muss das gucken. Bis meine Frau mir sagte, in Hannover fällt gerade der Himmel auf die Erde. Da ist es am Schneien, wie verrückt. Guck dir das mal an. Und bis ich es dann gesehen habe, war auch schon ein orangener Ball im Spiel, weil es wirklich, keine Ahnung, riesengroße Flocken geschneit hat. Es gab einige sehr kuriose Szenen in dem Spiel, weil angefangen damit, dass das Stadion und auch niemand in Hannover darauf vorbereitet war, dass sowas passieren konnte. Also, dass es so krass schneit nochmal. Das heißt, es waren keine Schneeschippen im Stadion. Die sind erst in der Halbzeitpause geholt worden. Da sind irgendwie spontan 8 Schneeschippen organisiert worden. Ja,
schnell mal zum Baumarkt gefahren wahrscheinlich. Obwohl es Sonntag,
ja,
ne?
Deswegen, an einem Sonntagabend, weiß ich nicht. Außer, da gibt es vielleicht irgendjemanden, der den Chef vom Baumarkt kennt, der sagt, hier komm, oder irgendwie so, weiß ich nicht. Aber
ich weiß auch nicht. Das hannoverische Stadion, weiß ich jetzt gar nicht, ob das vielleicht nicht auch in einem Wohngebiet dann steht, ne? Oder wenn man durchklingelst, hat immer noch eine Schneeschippe übrig, keine Ahnung.
Ja, es ist schon wirklich sehr, sehr kurios gewesen. Es ging dann auch sogar so weit, also das Spiel ist in der ersten Halbzeit 2-3 Mal unterbrochen worden auch, weil dann immer wieder die Linien freigeräumt werden mussten. In der Halbzeitpause wurden dann wenigstens die Strafräume weiter, wurden die leergeräumt und das war auch wichtig, denn es gibt quasi eine Szene, auf die man anspielen muss. Also das Spiel geht mit einem Halbzeitstand von 0-2 in die Pause. Nach, ich glaube, fast 10 Minuten Nachspielzeit oder so. Allerdings hätte es zu diesem Zeitpunkt 2-1 stehen müssen. Aber, und das ist nämlich der Moment gewesen, wo du gesagt hast, das ist so, unter diesen Umständen kann man doch einfach kein Bundesliga-Fußball spielen, war, die Spieler hatten natürlich absolute Probleme, die ihre Pässe einzuschätzen, weil der Ball einfach im Schnee stecken geblieben ist, stellenweise. Und deswegen ist Radetzky, hat quasi einen Pass, der gespielt worden ist, einen Rückpass komplett verschätzt. Und ich weiß gar nicht, wer, Haraguchi war das? Ja, genau, Haraguchi fängt quasi den Ball ab, umkurvt Radetzky und steht vor dem leeren Tor und macht halt einen Fehler, und zwar spielt er den Ball flach. Und der Ball bleibt im Schnee stecken und bleibt auf der Linie liegen, obwohl das Tor leer war. Und der Ball war mitten, also das war nicht mal so, dass man sagen könnte, er wäre vielleicht nur an den Pfosten gegangen oder so, sondern der ist gerade mitten aufs Tor zugerollt und ist genau auf der Linie liegen geblieben, sodass, ich glaube, Tah war es, einfach hingehen konnte und den Ball von der Linie holen konnte, und es gab kein Tor. Und das war dann genau richtig. Man muss jetzt dazu sagen, du hattest eigentlich noch zu mir gesagt, ja, eigentlich müsste dieses Wetter Hannover ja in die Karten spielen. Weil genau, richtig. Und vor allen Dingen auch, weil die Jungs, die in Leverkusen im Moment die Technik auspacken, das sind halt Brandt und ein Havertz und ein Bellarabi, und die brauchen einen schnellen Rasen und einen schnellen Ball. Und da kannst du mit viel Kampf und Wille dann an so einem Platz echt mal was holen. Man hat dann auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, nachdem dann die Strafräume freigeschippt worden sind und man diskutiert hat, ob Leverkusen, die in komplett weiß gespielt haben, doch vielleicht noch andere Trikots dabei hätten, weil man würde sie nicht richtig erkennen, wurden dann die Spiele auch irgendwann noch direkter versucht, in den Strafraum zu verlagern. Und da hat man dann auch noch die ein oder andere Torchance von Leverkusen gehabt, von den Jungs, die da einen schneefreien Rasen brauchen. Allerdings muss man sagen, und das ist eigentlich was mich im ersten Moment auch ziemlich überrascht hat, war, man geht mit einem Stand von 2-0 aus Leverkusener Sicht in die Halbzeit, und in der 73. Minute steht es auf einmal 2-2, weil man einmal, so wie ich das nämlich schon sagte, mit Kampf einen hohen Ball nicht verteidigt hat, der dann eingeköpft worden ist, und dann durch einen, ja, so ein, ja, bei FIFA sagt man immer diese Slapstick-Tore, die irgendwie so von Bein zu Kopf zu hin und her, da wurde quasi Mitchell Weiser angeköpft oder geschossen, oder ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Auf jeden Fall ist es ein offizielles Eigentor von Weiser, weil ihm der Ball quasi ans Bein gespielt worden ist und dann ins Tor gefallen ist. Und ja, es war quasi wirklich der Grottenkick schlechthin. Havertz macht dann kurz vor Schluss noch das 3-2 und Leverkusen gewinnt hier. Aber es wäre auch tatsächlich so ein Spiel gewesen. Also es ist jetzt kein verdienter Sieg für Leverkusen gewesen. Wie du schon sagtest, das ist halt so ein Spiel, wo du sagst eigentlich, hier hast du eine Münze, Kapitäne zu mir, Kopf oder Zahl, wer hat gewonnen, alles klar, Zahl hat gewonnen, fahren wir nach Hause, alles gut, brauchen wir nicht 90 Minuten im Schnee rumstehen.
Es hätte zumindest also den gleichen Effekt gehabt. Man muss ja dazu sagen, du hast erwähnt, Hannover, das eine Tor blieb ihnen verwehrt, weil der Ball im Schnee stecken geblieben ist. Auf der anderen Seite fällt auch der Anschlusstreffer nur dank des Schnees, weil der Ball wird eigentlich aus dem Leverkusener Strafraum geklärt. So, und die Leverkusener Verteidiger schalten nicht, dass der Ball, so wie die ihn geklärt haben, nicht ins Ausrollen wird. Ein Hannoveraner merkt es aber, rennt hin und erreicht den Ball noch, kann ihn nochmal reinbringen, und dort wird dann zum 2-1 reingeköpft. Also auch dieses Tor wäre vermutlich bei normalen Verhältnissen zumindest so nicht gefallen. Und von daher, natürlich ist es ärgerlich und es ist auch schon ein bisschen obskur, dass dieser Ball nicht reinging. Aber es ist jetzt nicht der einzige Grund für Hannover, dass sie das verloren haben, ja. Also, dass dann halt in der, was war 87. halt irgendwie wieder verlierst, weil sich Leverkusen einmal ihre technische Klasse aufs Feld bringt, das ist halt, ja, da ist halt auch gemerkt, dass Hannover ein bisschen Qualität fehlt. Und dass du halt, ja, also das verstehe ich auch nicht, wieso du bei Bedingungen, die dir irgendwie echt in die Karten spielen müssen, weil es halt für Leverkusen, eigentlich für Leverkusen problematischer ist, auf die so einem Rasen zu spielen. Oder von der Art, von der sie Fußball spielen, ne? Mit langen Bällen, die dann halt völlig unberechenbar sind, weil du nicht weißt, wie lang wird dieser Ball. Auf schnelle Leute, ne? Und auch eine Ballmitnahme ist eben schwierig. Hast du ja teilweise, habe ich eine Szene da ausnahmsweise von einem Hannoveraner im Kopf, der an der Strafraumkante war, vom Leverkusener Strafraum und eigentlich schießen wollte, aber es nicht geschafft hat, sich den Ball weit genug vorzulegen, um auszuholen, sondern einfach immer zu kurz war. 3-4 Mal hat er das gemacht und dann wurde ihm der Ball abgenommen. Also es ist...
Stimmt, ich erinnere mich.
Ja, also es war insgesamt wirklich ein Spiel, ich habe es mir angeguckt, aber ich habe mir auch gedacht, ey, das ist... Also von der Qualität war es halt dann wirklich Regionalliga-Fußball, ja, weil einfach nicht, es war nicht besser möglich auf diesem Untergrund. Und es ist halt schon, also es war schon ein bisschen obskur zu sehen und irgendwie haben mir die Leute, die da spielen mussten, ein bisschen leid getan.
Ja, das auf jeden Fall. Und mir haben auch ein bisschen die Zuschauer leid getan, die dafür Geld bezahlt haben.
Ja.
Wobei die Frage ist sowieso, in Hannover.
Da kann man einem immer leid tun.
Ich wollte gerade sagen, also da gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viele Zuschauer, die sagen, oh, dann heute eben keine Gala. Hm, schade, und dafür habe ich Eintritt bezahlt. Ja, aber war, wie gesagt, sehr, sehr interessant, absolut verrückt. Und ich glaube, hat man, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Spiel unter so Bedingungen gesehen habe. Also das ist schon sehr lange her, wenn dann.
Ich kann mich jetzt spontan auch nicht erinnern. Also Schnee, ja, aber nicht, dass der Ball so in seinen Eigenschaften gestört wird. Weil du hast einfach gemerkt, natürlich, die hatten Rasenheizung, ist ja auch, glaube ich, Bundesliga-Pflicht, aber das kam ja so ewig runter, ne? Das hat ja den kompletten Rasen auch durchnässt, ne? Und dann blieb oben nochmal eine Schneeschicht liegen. Das heißt, das war halt so doppelt gegen die Eigenschaften des Balls gewirkt. Von daher wirklich, ja. Also, dass sich da auch keiner verletzt hat, war schon sehr faszinierend.
Ja,
ich auch gefallen. Ne? Also, weil die haben auch zu Grätschen angesetzt, da sind die aber 5 Meter weiter gerutscht. Ne? Und da musst du ja einmal nur nicht aufpassen. Ne? Und guckst halt, wo die nächsten 3 Meter frei, okay, grätschst. Und dann stehen aber 10 Meter weiter noch ein Typen, den du dann in die Beine rohrst. Also, es ist gefährlich, ja.
Also, ich sag mal so, für Leverkusen auf jeden Fall echt irgendwie ein glücklicher Arbeitssieg, sage ich jetzt mal. Um es irgendwie betiteln zu können, man ist auf einem direkten Europa-League-Platz immer noch dadurch jetzt dran geblieben und naja, Hannover hat halt damit jetzt die Chance verpasst, die ja dann doch gar nicht so klein war, wenn man hatte, Stuttgart ranzurutschen, aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für beide Mannschaften, sowohl für Leverkusen als auch für Hannover, einfach schwer, das in irgendeiner Art und Weise zu bewerten. Ich kann jetzt nicht mal sagen, Hannover hat ein besseres Gesicht gezeigt als in den letzten Spielen, weil man konnte nichts zeigen. Also
es nee, also das kannst du ja, das stimmt, also das kannst du halt aus diesem Spiel kannst du nichts rauslesen. Nichts. Natürlich, alles, was du höchstens sagen kannst, Hannover hat sich reingehangen, soweit
es in diesem Spiel ging. Und ganz jährlich Schneeschippen im Stadion haben. Wichtig.
Ja, also aber sonst, ne, was willst du sagen? Das war halt, also so wie jetzt beide Teams in diesem Spiel spielen mussten, ob der Bedingung, das wird sich überhaupt nicht ins nächste Spiel irgendwie übertragen.
Ja, absolut. Deswegen würde ich da jetzt auch hier die Luke dicht machen und wir kommen jetzt zum letzten Spiel, das Montagsspiel. Und zwar ist das Düsseldorf gegen Frankfurt, also für uns auch ein sehr wichtiges Spiel. Und Frankfurt gewinnt mit 3-0, bleibt deswegen, wie ich es eben anfangs eingangs schon mal erwähnt hatte, auch 3 Punkte an Gladbach dran. Und die Champions-League-Plätze sind theoretisch immer noch Schlagdistanz. Man hat jetzt quasi so einen kleinen Dämpfer Düsseldorf verpasst, muss jetzt aber auch wirklich dazu sagen, also das Spiel geht 0-0 in die Pause. Und von den 3 Toren fallen 2 in den letzten 5 Minuten. Also man hat dann quasi zum Schluss einfach aufgemacht, weil Düsseldorf noch den, den Ausgleich schaffen wollte. In der ersten Halbzeit hat Düsseldorf sehr gut dagegen gehalten. Es gab diese eine Szene, über die man, denke ich mal, auch sprechen muss, denn der Ball lag eigentlich schon im Tor. Und es ist eine ziemlich verrückte Szene gewesen, finde ich, weil das Tor ist zu Recht aberkannt worden, aber aus dem falschen Grund. Aber doch wieder aus dem richtigen Grund eigentlich, weil das Problem ist,
jetzt bin ich aber gespannt, was du dazu jetzt erklärst.
Genau, weil, pass auf, der Düsseldorfer Spieler stand im Abseits. So, dieses Abseits wurde auch gepfiffen. Letzten Endes wurde das Abseits aber zu früh gepfiffen. Das ist das, wofür sich die Schiedsrichter auch nochmal entschuldigt haben, weil man hätte es einfach weiterlaufen lassen können. Dann hätte der Videoassistent eingegriffen, hätte gesagt, ist Abseits. So. Weswegen sich die Düsseldorfer beschweren, ist, dass sie sagen, der Ball kam aber nicht von einem Düsseldorfer Spieler, sondern es war De Guzman, der den Ball gespielt hat, von Frankfurt. Es gab allerdings einen Düsseldorfer Spieler, der noch so mit der Fußspitze berührt hat. Und deswegen sagt der Schiedsrichter, egal wie einfach oder wie leicht die Berührung des Balles ist, laut Regelwerk reicht es aus, um den Ball quasi nicht mehr zum Pass des Gegners zu machen, sondern zu einem eigenen Pass. Weil man könnte ja mit so einer Berührung den Ball vielleicht auch um 1 Zentimeter abfälschen und deswegen passt es.
Ja, ja, das ist so. Absolut Regelwerk.
Genau.
Einfach. Und minimale Berührung reicht aus.
Genau, richtig. Dementsprechend ist es, es ist definitiv richtig, dass das Tor nicht gegeben worden ist, aber man hätte es quasi auch nicht geben dürfen wegen Abseits, sondern hätte der Videoassistent eingegriffen, hätte der schon viel früher ansetzen müssen, weil vorher noch ein Handspiel von Luke Bacchio war.
Genau, also was...
Deswegen sage ich, es ist so ein nicht gegeben, obwohl es gegeben hätte werden müssen, aber nicht gegeben wurde und das ist auch richtig und falsch. Also das ist halt eigentlich ist eine ganz verrückte Situation.
Es hätte erstmal gegeben werden müssen und dann halt wegen Abseits nicht gegeben werden müssen und dann hätte man durch eine Prüfung festgestellt, ja, stimmt. Also ich meine, die Sache ist wahrscheinlich, hat quasi der Schiedsrichterassistent vielleicht nicht den Kontakt oder der Schiri nicht den Kontakt von Luke Bacchio selbst gesehen, sondern den von De Guzman schon fälschlicherweise für den von Luke Bacchio gehalten. Dann wäre es natürlich eine Fehlentscheidung gewesen. Da Luke Bacchio aber eben wirklich noch dran war, war es ja auch entsprechend richtig.
Genau, also wäre quasi eine glückliche Fehlentscheidung.
Auch wenn gewesen, es nicht ganz korrekt ausgeführt worden ist. Aber ich meine, da hat man sich als Frankfurt ja auch schon mal drüber aufgeregt, dass da nicht weitergelaufen gelassen wurde bei Abseits. Eben,
das ist ja auch schon das ein oder andere Mal passiert. Frankfurt geht dann kurz nach der Pause 1-0 in Führung, quasi eine 1-1 Kopie des 3-2 gegen Hoffenheim. Pacienka, der mit einem hohen Ball auf dem langen Pfosten angespielt wird. Und nachdem dann, und das muss man halt auch ehrlich sagen, und deswegen finde ich, muss man dieses 3-0 relativ sehen. Frankfurt hat natürlich rotiert, weil man nach Abpfiff keine 72 Stunden mehr bis zum Anpfiff in Mailand hatte. Dika zum Beispiel hat nicht gespielt, Aller hat auf der Bank gesessen, Rebic war ja verletzungsbedingt nicht dabei, Gacinovic hat auf der Bank gesessen zu Spielbeginn. Und Düsseldorf hat gut dagegen gehalten und man muss auch tatsächlich sagen, hatte auch das ein oder andere Mal den Ausgleich auf dem Fuß, wo dann aber auch mal Trapp dazwischen war und was einfach auch dann gut wegverteidigt worden ist. Also Touré hat Dika ziemlich gut vertreten. Ist in der, wann war es, nicht mal 80. Spielminute, sondern... der ist sogar noch früher eingewechselt. 72. Spielminute ist Aller für Jovic gekommen und der hat dann in der 91. und 93. Spielminute quasi einen Doppelpack geschnürt und hat den damit
Deckel
dann,
drauf gemacht.
Wie man so schön sagt, den Deckel drauf gemacht. Und im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, also ich kann das verstehen, dass die Düsseldorfer sich ärgern, also nicht um diese Abseitssituation, weil selbst wenn man jetzt gesagt hätte, es wäre kein Abseits gewesen, dann wäre es das Handspiel vorher gewesen, also dieses Tor darf nicht gegeben werden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, Friedhelm Funkel hat das auch am Ende eigentlich ganz gut gesagt, der sich erstmal tierisch über die Leistung des Schiedsrichters ausgekotzt hat, weil der da angeblich ja auch noch irgendwie gab es ein angebliches Handspiel irgendwie noch, was nicht gefällt. Ein Frankfurter Handspiel. Aber man muss halt auch sagen, im Großen und Ganzen hat er dann am Ende gesagt, das ist trotzdem alles verdient gewesen. Es hat einfach heute so ein bisschen das Spielglück gefehlt. Die Eintracht hat das gut gemacht. Man hat meiner Meinung nach, das hat man auch gesehen, gerade in der ersten Halbzeit extrem auf Sparflamme gespielt. Hasebe hat trotz gebrochener Nase ohne Schutz gespielt, weil er den nach, ich glaube, 2 oder 3 Minuten einfach weggeworfen hat. Hat das Ding einfach sicher nach Hause gefahren. Deswegen, ich glaube, geht es hier 1-0 aus oder sagen wir mal 2-0, dass der Deckel dann drauf war, ist auch vollkommen okay, dass Haller jetzt noch zum 3-0 getroffen hat. Das ist mir vielleicht sogar schon ein Tor zu viel. Mich freut's für Haller. Meine Frau hat sich nicht gefreut. Zwar, dass Frankfurt gewonnen hat, ja, aber das letzte Tor von Haller hat ihr ihren Tippspiel fürs Wochenende versaut.
Sad.
Ja, denn sie hätte dann 22 Punkte gehabt und hätte damit quasi den erfolgreichsten Spieltag überhaupt gehabt von allen bis jetzt. Und so waren es dann doch nur 20. Tja. Alles in allem
so war Geschichten das jetzt auch schreibt nur der Fußball. Wieder,
genau. Alles in allem war es das jetzt auch schon mit dem Spieltag. Also wir sind gerade mal bei einer Stunde. Wir sind sehr
schnell. Aber gut. Es ist auch schwierige Umstände heute. Auch heute noch.
Genau, auch heute sind es tatsächlich immer noch schwierige Umstände, weil du zum Beispiel jetzt eigentlich, du bist so gut schon wie auf dem Sprung, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und dadurch, dass wir jetzt so schnell waren, kann ich tatsächlich noch was essen. Da freue ich mich gerade sehr drüber innerlich.
Siehst du, das ist dann auch nochmal ein riesengroßer Vorteil. Was jetzt natürlich noch ansteht, wie gesagt, wir hatten gestern dieses Pokal aus von Schalke in der Champions League wieder zu erwarten, in der Höhe jetzt vielleicht eher peinlich. Juventus hat Atletico mit 3-0 geschlagen. Das war auch ein ziemlich krasses Spiel mit sehr viel Emotionen.
Mich hätte ja interessiert, ob sich Ronaldo dann an die Eier gefasst hat, so wie Simeone im Hinspiel. Hat er?
Hat er. Ja, beim 2-0 hat er den Jubel nachgeäfft quasi und hat auch dieses dicke Eier-Ding gemacht.
Siehste.
Also von daher, wobei man aber auch dazu sagen muss, Atletico hat es auch selbst weggeworfen. Also da irgendwie beim Stand von 2-0 so einen dummen Elfmeter in der 87. Minute zu holen, dann bist du auch selbst dran schuld. Aber nichtsdestotrotz, heute Abend spielen dann noch Bayern gegen Liverpool in München. Das ist quasi um 21 Uhr, also in ein bisschen was über 2 Stunden.
20:45 dachte ich, oder? 21 Uhr ist Europa League.
Ja, ob ich die Viertelstunde mehr oder weniger. Also hier auf dem Kicker steht gerade live ab 21 Uhr.
Ach, tatsächlich, 21 Uhr, sieh mal nach.
Das haben die doch geändert zu diesem Jahr, dass 21 Uhr die Anschlusszeit ist.
Ich dachte, das hätten die nur bei der Europa League von 21.05 Uhr auf 21 Uhr geändert.
Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch Barcelona gegen Lyon. Und morgen Abend ist dann Europa League Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt. Als letztes deutsches Team verbleibend in der Europa League. Pikant dabei zu sagen ist, dass Hütter im Hinspiel auf die Tribüne verwiesen worden ist und deswegen regelkonform quasi jetzt fehlt.
Beziehungsweise das wusste ich ja auch nicht. Und ich finde es völlig absurd, dass du, wenn du auf die Tribüne absurd, bist, direkt im Spiel gesperrt bist.
Ja, also, vor allen Dingen muss man auch sagen, er ist auf die Bühne geschickt worden, auf die Tribüne geschickt worden, weil er eine Trinkflasche umgetreten hat oder gegen eine Trinkflasche getreten hat oder wie auch immer, durch die Coaching Zone getreten hat. Und dafür ist er ohne Ermahnung oder sonst was direkt auf die Tribüne geschickt worden, wo ich gesagt habe, also keine Ahnung, ein Klopp oder ein Mourinho, also ich weiß nicht, wie viele Trinkflaschen Mourinho pro Spiel durch die Gegend tritt, der würde wahrscheinlich dauerhaft auf der Tribüne sitzen. Also ich fand die Entscheidung sehr, sehr hart, war dann auch überrascht.
Also wenn es dann nur die Verbannung auf die Tribüne ist, meine Güte, ne, sind dann nur 30 Minuten, natürlich ist das ein Nachteil, aber ne, dann hast du dann Ruhe als Schiri, aber dass es dann direkt auch noch ein Spiel Sperre gibt, finde ich echt übertrieben.
Ja, das ist vollkommen affig und man hat ja auch aus Frankfurter Seite dann versucht dagegen vorzugehen und hat quasi, Einspruch eingelegt, so. Aber die UEFA hat dran festgehalten, hat aber trotzdem Frankfurt darum gebeten, dass Adi Hütter trotzdem alle Termine rund um die Euroleague wahrnimmt, also dass er zum Beispiel dann auch die Pressekonferenz hält und am Ende den Fernsehleuten Rede und Antwort steht. Ja, und Hütter, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, finde ich mega cool. Der hat nämlich einfach von sich aus dann gesagt, okay, passt mal auf, wegen so einer Lappalie, Also, wer das entschieden hat, ja, der hat noch nie auf einem Fußballplatz gestanden. Aber wegen so einer Lappalie werde ich für ein Spiel gesperrt. Ihr könnt mich mal, hier habt ihr meinen Co-Trainer. Und Adi Hütter wird keinen einzigen medialen Termin morgen wahrnehmen. Weil er einfach gesagt hat, ist mir egal, was die UEFA will, ich mach das jetzt nicht. Ich setz mich dahin. Wenn wir gewinnen, dann feiere ich mit meiner Mannschaft. Aber ich werde keine Pressekonferenz halten, ich werde keine Interviews geben, den ganzen Tag nicht. Er hat gesagt, in Mailand braucht mich keiner anzusprechen von der Presse. Und auch keiner von der UEFA.
Ich sehe auch gerade, dass Inters Coach gesagt hat, Hütters Sperre sei eine Schande. Und da kann man nur zustimmen, finde ich.
Ja, absolut. Um es dann auch nochmal schnell, genau, das ist dann morgen. Frankfurt würde ein Sieg oder ein Unentschieden mit Toren reichen. Ein torloses Remis würde in die Verlängerung gehen. Hoffen wir mal, dass es einfach ein Sieg wird und dann passt das. Um das Ganze jetzt quasi abzuschließen und den Podcast damit auch zu beenden, wir kommen zum Tippspiel. Du hast 14 Punkte geholt, bist natürlich immer noch auf Platz 1, 5 Punkte vor Nym mit 278 Punkten. Nym dahinsprechend mit 273 Punkten auf Platz 2, 13 Punkte geholt. Ich habe natürlich wieder einen absolut furiosen Samstag gehabt, weil ich habe am Samstag 2 fucking Punkte geholt. Was soll das? Ah ne, Hoffenheim-Nürnberg ist auch noch Samstag gewesen. Nee, Quatsch, ist ja Sonntag. Ja, tatsächlich. Also am Samstag 2 Punkte geholt. Hab aber Hoffenheim und Nürnberg die Punkte geholt. Dann und komme so insgesamt auf 10 und insgesamt 250 Punkte und meine Frau mit insgesamt 231 Punkten und 20 Punkten Spieltagssiegerin. Und danach kommt Frankfurt-Main mit 188 Punkten, 18 geholten Punkten. Also ja, war wieder ein erfolgreicher Tipptag für mich und ich merke einfach, Tippen und Glücksspiel ist nicht mein Ding. Ich habe bei beidem immer Pech. So, in dem Sinne bedanken wir uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und entschuldigen uns, dass die Folge etwas später gekommen ist als sonst, aber dafür ist sie knackig und das ist auch mal gut, ne? Weil wir haben frisch alle mal knackig. Was zu tun. Frisch und knackig. Und wenn man dann noch
wir schön bleiben ja auch nicht so viele Tage, das zu hören. Ne?
Genau, richtig, weil es geht ja bald schon wieder los. Und wenn man dann jetzt auf zweifache Geschwindigkeit stellt oder auf anderthalbfache, so mache ich das bei Podcasts immer, dann kann man das schön so auf einem Weg zur Arbeit hören. Dann ist das so 40 Minuten ein Weg zur Arbeit, easy. Oder Schule, Uni, was auch immer.
Dich auf anderthalbfacher Geschwindigkeit stelle ich mir aber anstrengend vor.
Nee, das ist überhaupt gar nicht so schlimm. Ich höre alle meine Podcasts, egal was für einen, mit anderthalbfacher Geschwindigkeit. Also egal von wem. Und wenn ich die dann normal höre,
denke ich, ja, aber ich meine jetzt speziell dich. Bitte? Ich meine jetzt speziell dich. Du kannst ja schon gerne mal abgehen und dann, keine Ahnung, was du für eine Wörter pro Sekunde raushauen kannst hier.
Abgehen, schmappgehen, sage ich immer. In dem Sinne, nochmal, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis denn. Tschüss. Ciao.